Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet nach den Ostern. Und ja, vis-à-vis von mir hockt mal wieder der Linus. Ciao, Linus.
Salut, Walle. Freut mich.
Ja, mich auch. Und ja, schön, bist du wieder mal da nach deiner wohlverdienten Ferien auf Mallorca, wenn es mir recht ist.
Ja, voll, ja. Mallorca. Ein bisschen mehr Velofahren als Fußball gesehen, zugegebenermaßen. Aber für ein bisschen was jetzt noch gelangt. Wir haben dann auch noch schnell so eine, was ist das, Movistar-Account gezündet, um noch ein bisschen Champions League zu schauen.
Ah, sehr gut. Ja, umso besser bist du jetzt da, damit wir uns da schön ein bisschen Zeit können nehmen, um das Osterfußball-Wochenende zu besprechen. Und ja, wie wir es auch in der letzten Folge schon angedeutet haben und wie das sicher auch mitbekommen haben, es war die letzte Runde von der Regular Season gewesen. Und die Plätze in der Championship Group wie auch in der Relegation Group, die sind verteilt. Und ja, jetzt vielleicht, Linus, auch gerade an dich so die, als erste Frage, zweites Jahr in diesem neuen Modus. Was ist dein Gefühl dazu, auch jetzt mit Blick auf ja, die zweite Saison, wo regular, also in der zweiten Regular Season, was hast du für Gefühl dazu?
Hey, ich muss sagen, ich finde es eigentlich eine coole Sache. Das mal so overall mein Statement. Ich glaube, der Modus führt dazu, dass die Liga ein bisschen aufregender wird, im Sinne von, dass man im viermal halt die gleichen Begegnungen hat. Ich habe gefunden, das ist auf Tour schon ein bisschen repetitiv gewesen. Klar, jetzt sind es tendenziell immer noch viermal gegen die gleichen, aber halt in einem abgespeckten Rahmen, oder? Und ich finde das ein Mehrwert. Ich finde ein Mehrwert, dass die Liga aufgestockt worden ist auf 12 Teams. Ich finde, die Teams, die zeigen alle die Saison, dass sie es verdient haben, in der Liga zu spielen. Ich habe gefunden, die Qualität hat überhaupt nicht gelitten oder so. Ich meine, das sind ja so ein bisschen Befürchtungen gewesen, dass man sagt, okay, wenn wir von 10 auf 12 gehen, was kommt denn unten nach? Ich finde, das ist überhaupt kein Thema. Dann wäre dort vielleicht noch die Frage, müssen wir noch auf die Challenge League schauen? Wie sieht es dort aus mit der Qualität? Aber für die Super League an sich ist mein Fazit generell ein positives.
Ja, da würde ich eigentlich einhaken. Also ich finde auch, wenn man jetzt sich vor allem die zweite Saison anschaut, wo letzte Saison war, dass IB irgendwann ein bisschen auf Straucheln hat, lang aber so ein bisschen klar war, dass wahrscheinlich das meiste Rennen an IB würde gehen. Und diese Saison ist es so, dass es super, super ausgeglichen ist. Also dort würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass aufgrund von der Kräfteverhältnis, dass der Modus irgendwie der Spannung von der Liga und auch ja, so ein bisschen ja, die Vorhersehbarkeit, dass es das durchaus ja, interessanter gemacht hat. Ich glaube jetzt so im internationalen Vergleich, glaube ich, ist jetzt für mich auch die eine oder andere Liga, wo ich jetzt würde sagen, okay, das würde jetzt der Modus weniger sehen, aber jetzt auf die Schweiz bezogen, finde ich auch, wenn wir jetzt schauen, wie knapp alles gesehen ist, auch dass am Schluss noch drei Mannschaften im Fernduell um, also quasi für die Championship Group sich duelliert haben, das ist super spannend gesehen. Ich habe es auch gefunden, die Konferenz gestern im Fernsehen. Abstiegskampf ist hochgradig spannend. Eben, lange hat man nicht gewusst, eben das ganze Meister debattieren. Das ist, finde ich, schon auch ein Modus geschuldet gewesen, weil niemand hat können davor ziehen.
Gut, das ist natürlich die Frage, oder? Ist das nur der Modus? Mhm. Also weißt du, gerade so, wie eng es ist im Abstiegskampf oder wie eng es ist um den Titel? Also wenn man jetzt würde sagen, die Saison läuft jetzt normal weiter bis am Schluss, ja, dann haben wir ja trotzdem die engen Abstände.
Ja.
Aber ich denke, was es vielleicht ein bisschen noch spannender macht, ist halt jetzt noch mehr Direktbegegnung, oder? Gerade im Abstiegskampf.
Ja, so habe ich es eigentlich gemeint. Also vor allem im Meisterschaftskampf kann man darüber streiten, ob es jetzt dann wirklich eng wird. Aber vor allem im Abstiegskampf, dass die Punkte auf den letzten vier Plätzen zumindest noch mega viel zählen und auch die Direktduell, was ja dann sonst ein bisschen anders stand, würde kommen in einem normalen Modus. Das finde ich eigentlich schon sehr gelungen. Ultra spannend.
Ja, es macht jetzt jedes Spiel, gerade um einen Abstiegskampf, wird ein kleines Finale wahrscheinlich.
Ja, mega. Und auch wenn du jetzt gerade auf den Spielplan schaust, der rausgekommen ist. Ich glaube, im letzten Spiel spielt GC gegen Winterthur auswärts. Und ja, ich meine, die Teams trennen aktuell 3 Punkte. Das könnte noch einen massiven Screamer geben, also zumindest für eine Mannschaft auf jeden Fall, je nachdem. Und das finde ich natürlich schon auch cool für die Spannung, auch dass ein Abstiegskampf, der vielleicht in den letzten Jahren in der Schweiz jetzt nicht so, so spannend gewesen ist, würde ich auch so weit gehen und sagen, aufgrund von der Direktbegegnungen, weil es auch so ausgeglichen ist, tut der Modus dem gut, weil halt jetzt sich die gegenseitigen Punkte klauen und ja, keine Ahnung. Wenn jetzt du eine Mannschaft hast, die schon Meister ist, und die dann in der Dümme innen, weil halt nicht mehr so viel Spannung rum ist, gegen einen Abstiegskandidat verliert, das ist natürlich jetzt wie auch ein bisschen weggefallen.
Ja, auf der anderen Seite, und was schnell zuerst noch GC hat, glaube ich, St. Gallen am Schluss, wenn ich es richtig sehe, und Vinti hat Yverdon und dann Vinti. Sion,
okay, yeah. Sorry, nein, ist falsch gesagt, ja. Yeah.
Aber Vinti und GC fangen gerade an mit dem Krach, oder das wird gerade ein wichtiges und richtungsweisendes Spiel auf jeden Fall. Jetzt haben wir, glaube ich, generell mal eher so ein bisschen positives Fazit. Jetzt würde ich gleich noch einen Punkt reinbringen, wo ich so ein bisschen eher als negativ würde erachten.
Ja.
Und das ist, jetzt hast du dafür nicht quasi irgendeinen Meister, der noch dann vor Schluss noch gegen einen Abstiegskandidat spielt und vielleicht dort etwas verfälscht, aber du hast jetzt eigentlich 2 Teams in den unteren 6 mit Zürich und St. Gallen, für die es um gar nichts mehr geht, wo auch schon von seitens von der Verein verlauten lassen haben, dass es schon darum geht, die neue Saison vorzubereiten. Und dort sehe ich so ein bisschen Knackpunkt, inwiefern das vielleicht noch einen Einfluss hat. Auf der anderen Seite, die spielen ja gegen alle, die dort unten sind, nochmal, und es geht in jedem Spiel um nichts mehr. Insofern ist für alle so ein bisschen die gleiche Ausgangslage. Ja. Könnte auch wieder etwas Positives sein.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es natürlich für den FCZ, der super tight gescheitert ist, und St. Gallen, der halt auch nicht jetzt noch einen goldigen Tag verwünscht hat am Wochenende. Ja, nicht gerade ein berauschendes Ende von dieser Saison. Nein, da gibt er recht. Und ja, nein, gleichzeitig. Ich finde, es gibt sicher auch Saisons, wo das nicht ganz so ausfällt wie jetzt diese Saison. Ich glaube, das muss man schon auch sehen, dass natürlich rein für den Modus, dass das ja unheimlich gut ausgefallen ist.
Absolut.
Aber ich denke, ja, dass die Kritiker von diesem Modus hatten, vielleicht auch zum Teil berechtigt, ja, jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verstummt sind aufgrund von der Ausgangslage, was sie so präsentieren.
Ja, und was ich noch wichtig finde, wo ich schon damals, wo wir die Diskussionen hatten, darum, was für einen Modus man will machen, ist, dass man jetzt nicht ein System genommen hat, wo man zum Beispiel die Punkte streicht oder halbiert was weiß ich. Ich finde es gut und wichtig, dass es weiterhin quasi eine Liga bleibt, wo jedes Spiel hat quasi den gleichen Wert durch die ganze Saison.
Genau.
Weil das sollte am Schluss den Meister ausmachen, dass du halt dann das Team hast, das nach einem Jahr Fußball am meisten Punkte geholt hat. Ich finde, das ist wichtig für mich im Ligasystem. Und das hat man wie können beibehalten. Und das finde ich sehr positiv.
Ja, das stimmt. Auch oben wie auch unten ist ja genau dasselbe. Also da mal, nein, das ist sicher auch wichtig. Und
Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir ins Spiel gehen, was ich noch spannend gefunden habe. In den Interviews, so nach dem Spiel, habe ich das Gefühl, viele Teams haben schon so ein bisschen eine Abrechnung gemacht. Dass vor allem halt Zürich, St. Gallen, so wie die Saison ist jetzt halt vorbei, man hat die internationalen Plätze verpasst, dies und das. Und ich finde, da hat man jetzt ein bisschen zu viel das mit dem Modus quasi übereinander gelegt, weil im Prinzip könntest du ja sagen, wenn die Saison dann vorbei ist und die Tabelle sieht ja so aus, dann würdest du ja gleich darüber reden. Also in dem Sinn, das ist ja jetzt nicht ein Modusproblem, dass man jetzt die Plätze verpasst hat. Sagen wir, die Saison war jetzt vorbei, dann hat Zürich trotzdem gleich viele Punkte wie Lausanne und der Sprung nicht offen geschafft. Also das ist ja wirklich gar keine Modusfrage. Also ich habe das Gefühl, das ist in der Wahrnehmung wie noch ein bisschen irgendwie in meinen Augen verzerrt. Vielleicht sehe auch ich es falsch.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite sind halt viele ein paar Spiele, wo man jetzt gerade in dem Fall von Zürich und St. Gallen könnte sagen, okay, gerade auch weil Lausanne sich ja da noch vorbeigemogelt haben, die sind ja noch voll in Schlagdistanz. Dasselbe mit Lugano. Gerade Lugano, der eine schlechte Form hat, wenn du so willst, die wären jetzt theoretisch mit einem normalen Ligasystem durchaus noch einzuholen gewesen. Aber ja, der Split ist halt dort, aber auf das kann man sich ja auch vorbereiten. Und dementsprechend ist es halt ein bisschen etwas anderes. Aber abgerechnet wird dann halt nach dem System. Und ja, ich finde es auch schwierig, das rein auf einen Modus zu reduzieren, zumal, ja, ich finde die Tabelle jetzt, wie sie sich präsentiert, vor allem bei der Gap zwischen Championship und Relegation,
Oder kein Gap,
aber ich finde schon, es ist relativ transparent gemessen an der Leistung durch die ganze Saison durch.
Ja, ja. Also eigentlich, wenn man das so anschaut, das finde ich einen guten Punkt. Ich habe das noch gar nie glaub, so überlegt. Aber eigentlich, wenn man dort auf die Top 6 schaut, dann finde ich, sind das, wenn man, wie du sagst, die ganze Saison anschaut, wahrscheinlich die richtigen Teams. Also,
ich finde auch. Lugano kommt vielleicht ein bisschen zu schlecht weg mit den Punkten.
Aber sind oben.
Aber sind oben. Ja, ja. Aber ich finde auch, und da können wir nachher sicher auch nochmal sprechen, aber Lausanne hat die größte oder die konstanteste Phase gehabt, wo man mit ihnen vorne gerechnet hat. Im FCZ war Konstanz immer ein grosses Thema gewesen, auch mit den Nebenschauplätzen. Und im FC St. Gallen ist Konstanz durch die ganze Saison immer das Thema gewesen. Also von dem her, wie es zustande kommt, da lasse ich vielleicht darüber streiten, vor allem weil IB durchaus noch einen Punkt hätte können holen und er hat gelangt. Aber ja, auch dort. Ich meine, der FCZ hat im Direktduell gegen Lausanne vor allem es verpasst, ja, dort für Klarheit zu sorgen. Und auch in der vergangenen Woche davor schon ein bisschen.
Absolut, absolut. Und wenn wir das doch schon so ein bisschen einläuten, gehen wir doch auf die einzelnen Spiele noch ein bisschen genauer ein, jetzt von dieser letzten Runde und starten mit dem Spiel von GC gegen Winterthur, wo die Tabelle schon auch nochmal ordentlich...
Fantastisch. Fantastisch für Abstiegskampf.
Also es ist wirklich ideal. Vinti, der jetzt doch wieder auf 3 Punkte dran ist und Iverdon und GC. Also das hat man jetzt, glaube ich, vor einem Monat, aber gut, das sagen wir ja über die ganze Liga die ganze Zeit auch noch nicht gedacht, oder?
Nein, es ist richtig. Auch vor einem Monat Iverdon, wo wir dann nachher auch werden besprechen, für uns eher klarer der Fall gewesen, dass die sich dort werden ja, rausziehen können, wo gar nicht der Fall ist, ein Zweitletzter. Und ja, Vinti, dass Vinti jetzt auf... aus eigener Kraft, sagen wir jetzt, was lange nicht klar ist, nicht kann absteigen, dass es möglich ist, das ist natürlich für die Spannung grossartig und ich glaube, so Spiele gesehen, also Vinti hat nicht viel gemacht, aber wie in den letzten paar Wochen, wenn sie Punkte geholt haben, das Nötige und das hat gelangt gegen eine GC, wo ich doch ein bisschen überrascht war, dass ja, viel von dieser Pace, die sie immer wieder mal in Phase auf den Rasen gebracht haben, irgendwie nicht so recht auf den Rasen bekommen haben.
Ja, voll. Und ich glaube, was auch noch cool ist für Vinti jetzt endlich mal, haben die anderen Teams nicht auch einen Punkt in dieser Woche.
Stimmt.
Zum einen, weil man GC im Direktduell geschlagen hat und zum anderen, weil Iverdon immer aufs Dach bekommen hat.
Iverdon ist nicht nüchtern gewesen, nein. Aber auch Sion, das ist ja das, haben wir auch letzte Folge schon gesagt, Sion haben wir nicht erwartet, dass sie in St. Gallen gewinnen. Es ist dann zwar knapp gewesen, aber nicht, weil Sion super nüchtern gewesen ist, sondern auch, weil es für St. Gallen nicht so viel gekommen ist. Und ja, vielleicht noch zum Spiel, eben das, was ich gesagt habe bei GC, und ich mir jetzt erwartet habe, dass da ein bisschen mehr Druck kommt. Der Boyang und der Ian Kunda sind wieder zurück gewesen. Zwei Spieler, die ich jetzt gefunden habe, wo gut funktioniert haben im Rahmen von den Möglichkeiten von diesem Team, die gar nicht zum Tragen gekommen sind. Der Boyang hat noch eine riesen Chance, die er relativ schlecht verwünscht und recht hoch drüber knallt. Und sonst aber... Ja,
gut, Penalty haben sie noch, oder?
Ja, stimmt, da habe ich vergessen.
Der ist natürlich noch relativ matchentscheidend, dass der Campino da noch hebt. Ja. Und mit dem hebt er den Sieg und die eminent wichtigen 3 Punkte fest. Und es ist natürlich umso bitter, wenn du in dem Moment verschiessest.
Ja, ist der Morandi gesehen, oder?
Mhm.
Ja. Ja, das ist natürlich auch noch eine spannende Geschichte, oder? Mit dem Morandi, der jetzt lange nicht gespielt hat, angebliche Schambeinentzündung und so. Und jetzt hat man sich scheinbar geeinigt. Ich glaube, er wird den Verein auch tendenziell verloren im Sommer, obwohl es so die Einigung gegeben hat mit dem Spiel, wo sich der Vertrag wird verlängern, bis so und so viel Spiel. Aber ja, ist so ein bisschen tragische Figur gesehen in dieser Situation. Im Gegensatz zum Campino, wo ja, für Winterthur, also im 6-Punkte-Spiel schlechthin und es kommt ja dann jetzt wieder gerade nochmal die gleiche Begegnung. Ja, Winterthur wortwörtlich am Leben haltet.
Wie siehst du so die Mentalsituation in diesem Match? Also ich habe das Gefühl, GC, du hast schon gefragt, warum bringen die Pace nicht auf den Platz? Sind die vielleicht auch einfach mental ein bisschen gehemmt? Dass der Druck, wo jetzt halt doch irgendwo durch zum Tragen kommt, Vinti umgekehrt kommt, vielleicht aus einer Situation, wo sie noch ein bisschen weniger zu verlieren haben, weil sie noch mehr der Underdog sind und jetzt, weiß nicht, dreht sich das Momentum jetzt vielleicht komplett?
Ja, ich wäre jetzt auch in die Richtung gegangen, dass in den letzten paar Partien, mein GC hat schon auch etwas zu verlieren gehabt, aber halt immer gegen Gegner, wo irgendwie auch vom Spielerischen her den Anspruch gehabt haben, das Spiel zu dominieren. Jetzt Iverdon, der auch ein Mitkonkurrent ist, mal ausgenommen, obwohl auch dort eben da dominiert hat über das ganze Spiel gesehen. Und jetzt im Letzi gegen einen Vinti, wo man ja weiss, dass Vinti alles andere als ein dominanter Fußball spielt, ist vielleicht, hat das durchaus eine Rolle gespielt. Also man hat es überrascht, ich habe gedacht, Vinti gewinnt den Match nicht, wenn sie nicht mehr als 2 Goal schießen. Weil GZ hat viel Goal geschossen in der letzten Zeit, hat eigentlich immer getroffen. Und das ist jetzt gar nicht aufgegangen. Auch von den Chancen, die jetzt ausgespielt worden sind, habe ich jetzt nicht gefunden, dass GC so zwingend war wie in den letzten paar Wochen. Und es ist gut möglich, dass dort Affisch eine grosse Rolle gespielt hat.
Wie würdest du denn den Ausblick jetzt einschätzen? Also gerade auf die zwei Teams jetzt mal bezogen. Wir können vielleicht nachher den Bogen noch ein bisschen erweitern mit Yverdon Sion. Aber jetzt GC Vinti. Was ist dort die Gefühle?
Hey, es ist halt... Ich finde es noch schwierig zu sagen, weil halt du auch, wie wir es vorher schon angeschnitten haben, das Spiel auch noch gegen Zürich und St. Gallen hast, wo du nicht so recht weißt, was jetzt da noch auf dich zukommt. Und zum anderen, weil, aber das ist die Ausgangssituation, die spielen gerade wieder gegeneinander. Die spielen straight gerade wieder gegeneinander und das ist dann wirklich, das ist nicht ein 6-Punkte-Spiel, sondern alle möglichen Punkte, die du kannst ausdenken Spiel. Vor allem mit der Ausgangslage, die Vinti hat, dann, ja. Wenn sie da wieder gewinnen, dann geht es dann plötzlich um Goalverhältnis, wobei da GC eigentlich noch relativ gut durchsteht. Aber trotzdem, der Start ist eminent wichtig und ich glaube, da wird dann eher so der Weg ebnen. Also wenn Vinti da sollte verlieren jetzt zum Beispiel, dann glaube ich nicht mehr so recht da bei Vinti. Mhm. Wenn sie da aber gewinnen, dann ist die Ausgangslage komplett offen, oder? Und von dem her, das macht es irgendwie auch so cool, es ist super spannend. Mhm. Auch Sion hat ja nur 6 Punkte mehr als Vinti, respektive 3 mehr als GC und Yverdon. Also ich weiß nicht, ob du da klar bist oder eine klare Erwartungshaltung hast, aber für mich, das ist wirklich Spiel zu Spiel schauen.
Also ich glaube, es wäre für Messe jetzt klare Prognose, wenn jetzt treffen. Aber ich habe das Gefühl, Vinti kommt wirklich mit einem guten Drive aus den letzten paar Wochen. Sie haben jetzt nochmal richtig können tanken, Energie gegen GC. Ich glaube, wenn du so das Spiel gewinnst, noch mit dem Captain Penalty, ich glaube, das macht dich richtig heiß jetzt auf die letzten paar Matches. Du weißt, du bist plötzlich wieder dabei, es hat niemand damit gerechnet. Ich glaube, das pusht. Ich glaube auch, der Ufo ist auch der richtige Mann an der Seitenlinie jetzt für die nächsten paar Spiele. Ich glaube, auch er wird Vinti auf dem Boden behalten, dass das jetzt nicht in einer Art Euphorie überschwappt, sondern so, hey, wir sind immer noch Letzte, wir müssen immer noch die Punkte holen, scheißegal wie, und gleichzeitig aber die Positivität. Ich glaube, das kann einer wie der Uli Forte sehr gut mittragen und ich glaube, das ist genau das, was Vinti gerade braucht. Umgekehrt GC, ich weiß nicht, ich bin eigentlich, glaube, über die meiste Zeit von dieser Saison so ein bisschen ein Verfechter gewesen davon, dass GC jetzt schlecht wegkommt für das, was sie machen. Aber wenn ihnen jetzt halt so ein bisschen die Luft ausgeht, dann geht GC schnell das Ganze ab.
Hey, fairer Punkt. Also ich glaube auch, so da, auf den würde ich jetzt auch noch drauf eingehen, in Bezug auf Vinti jetzt, wo du zuerst genannt hast. Vinti ist für mich rein qualitativ die schwächste Mannschaft von all denen.
Würde ich zustimmen. Ich glaube einfach, in dieser Phase, und vielleicht hast du das auch gerade sagen,
mentale Komponente.
In dieser Phase kommt es nicht mehr auf die Qualität auf, ja, sondern einfach, ob du dich nochmal verreissen kannst, 90 Minuten jeweils für die Match und irgendwie die Punkte holen.
Absolut. Und da gibt auch, was der Fahrer zu Vinti gesagt hat, gibt er recht. Vinti hat das Momentum rein jetzt im Verzug auf den letzten Match am Wochenende und auch wie er gelaufen ist, hat das bei sich. Wenn aber die andere Mannschaft rein in der Theorie ihre Qualität auf den Platz bringen, vor allem auch dann mal ein Goal schießen oder vielleicht sogar ein zweites, dann sehe ich Vinti rein von der Qualität her schon schwierig. Aber wie du sagst, bei GC ist das halt ist mega Tagesform. Und das gibt es die Situation mit den vielen Verträgen, die noch nicht verlängert worden sind oder auslaufen. Und das kann alles eine massive Rolle spielen. Also GC ist auch sehr, sehr, sehr schwierig. Yverdon für mich ist aber auch ein Kandidat, der die mentale Komponente jetzt mit Blick auf die letzten paar Wochen auch eher eine Tendenz nach oben zeigt. Ja, Vinti hat das, aber eben rein von der Qualität her, an einem guten Tag wird Vinti für mich tendenziell von jeder anderen Mannschaft geschlagen.
Ja, ja. Gut, ich glaube, wir werden sehen, eben, was sich dort am Schluss durchsetzt, Qualität oder dann eben mehr quasi das Mentale und das Kämpferische. Ein anderes Team, das jetzt dort unten aber richtig saftig mit ihnen, mit, mit dabei ist, im negativen Sinn, ist Sion, der gegen St. Gallen auswärts 1-0 verliert. Ich glaube, die Geschichte von diesem Match ist relativ schnell erzählt. St. Gallen sehr glanzlos zum Pflichtsieg, wo in der Endabrechnung jetzt St. Gallen auch nicht mehr hilft.
Nein, es hilft nicht. Also ich glaube, sie haben Wellen. Es ist aber so, also ein bisschen gesehen, die einen können nicht, die anderen wollen nicht. Oder ich weiß auch nicht. Also sie
oder zwar beide schon, können nicht.
Ja, beide
also
können nicht
gewinnen,
ja,
und St. Genau. Gallen können jetzt 7 Goal schießen.
Ja, eh. Und so ist das Spiel auch ein bisschen gesehen. Also St. Gallen ist qualitativ, glaube ich, die bessere Mannschaft als Sion. Ich glaube, das dürfen wir mittlerweile sagen. Aber
bestimmt, ja.
Ja, es ist halt schon auch nicht so gewesen, dass jetzt St. Gallen da wirklich, wie du es gesagt hast, ist nicht glanzvoll gewesen. Der anderen Seite, was bei Sion wirklich ich auch schwierig war, ist, und über das haben vor allem du und ich immer wieder mal geredet, Joel Schmidt, der weggefallen ist. Aber auch die Offensive, der Grund, ich meine, auch die Punkte für Sion, die wären nicht, nicht unwichtig gewesen. So. Und für das habe ich jetzt nicht gefunden, dass Sion da wahnsinnig nah dran war.
Mhm. Sehe ich gleich. Also wenn der Schuja nicht zündet vorne, dann...
Ja, und dann ist der Kololi ist noch verletzt raus. Ja. Das ist auch noch dazugekommen.
Ist das schwer, weißt du das?
Nein, das weiß ich nicht, okay. Aber...
Weil das wär ultra bitter.
Ja, das wäre
also
bitter.
Ich glaube, er wird essentiell sein für Sion in den letzten paar Matchen.
Ja, bei Sion ist für mich immer so ein bisschen gesehen, okay, je länger die Saison gegangen ist, desto mehr ist so auch ein bisschen der Aufstiegszauber entzaubert worden. Daheim im Tourbillon ist es halt so eine Sache, das ist nicht einfach zu spielen und das ist etwas, was jetzt hier noch jeweils besser anbekommen hat, dunkt es mir als Vinti jetzt zum Beispiel, wo auch heimstark oder wo hier auch über eine Heimstärke muss kommen. Das ist sie ja ein bisschen verloren gegangen jetzt in letzter Zeit. Also eben, finde auch Sion, die Formkurve ist eher negativ oder wenn wir es vom Mentalen gehabt haben, Sion, die haben jetzt schon auch nicht alle so Bock, nur mal Lavanchy. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, das Interview? Ja, ich habe noch etwas gelesen, aber ich habe keinen Bock mehr, jedes Mal ins Interview zu kommen, weil ich erzähle immer das Gleiche und so. Und das ist ein bisschen der Vibe, den ich bis hier wahrnehme. Aber ja, wir werden es sehen. St. Gallen vielleicht noch zwei, drei Worte. Hast du das Interview vom Hüppi gesehen?
Ja, hat es jetzt nicht mega präsent, aber was hat er gesagt? Einfach, dass man halt knallhart wird analysieren, dass man jetzt per se nicht Trainer hinterfragt.
So. Vielleicht auch schnell für euch Hörerinnen und Hörer, wir haben im Vorgespräch noch ein bisschen uns darüber beschwert, dass der FC Zürich-Präsident Canepa in Interview, wenn er mir so gerne kritisch gefragt worden ist, der Hüppi ist richtig in die Zange genommen worden. So, ja, aber eigentlich haben wir eure Ziele nicht erfüllt und so. Und dann hat er gesagt, ja doch, eins haben wir erfüllt. Wir haben die Europa League Quali geschafft oder Conference League Quali geschafft. Ja, aber jetzt die Meisterschaft, Championship Cup haben wir nicht geschafft und so. Er hat sehr kritisch gefragt und ich bin da schon auch ein bisschen dieser Meinung. Also, ob es jetzt der Fußball ist, wo St. Gallen spielt, wo ein bisschen die DNA verloren gegangen ist, also als Resultat jetzt, ich meine, es ist gut die Ananas-Saison, liebe Grüße an Till. bin da schon auch ein bisschen der Meinung. Da hat man ein bisschen Strecke verloren oder auch verschenkt, irgendwie.
Ja, ich glaube, der Marc Schneider hat das beim SRF, glaube
ja, ich, auch gesehen,
mit eingebracht, so ein bisschen Transfers vom Winter. Wo halt einfach nicht funktioniert haben. Also denkst du an Nsame, jetzt wo er weg ist, schießt der Köbels wieder seine Goal.
Kein Zufall, sage ich auch schon
ja,
lange.
Also ich meine, dort hat ja der Köbels auf links ausweichen, dass der Nsame durch die Mitte gekommen ist, das hat nicht wirklich funktioniert. Nsame hat den Goal-Rekord, glaube ich, immer noch nicht geknackt jetzt.
Nein.
Und ja, also das ist natürlich bitter, wenn du im Winter jemanden holst, der soll Goal schießt und der schießt dann keine Goal. Und ich glaube, dort muss man, ist es richtig, wenn der Hüppi sagt, wir müssen das analysieren auf verschiedenen Ebenen? Und dann muss man halt auch fragen, okay, haben wir die richtigen Transfers tätigt? Oder ist es am Schluss der Trainer, der eben nicht recht Fußball spielen lässt und so weiter? Also ich glaube, St. Gallen kann sich jetzt wirklich die Zeit nehmen und dort in eine Analyse gehen. Ich glaube, man muss nicht alles schlecht sehen. Eben, man hat sicher auch ganz andere Interviewfragen gehabt, wenn Lausanne den Sprung nicht mehr geschafft hätte, zum Beispiel. Von dem her, ich glaube, St. Gallen ist gut beraten, wenn sie sich jetzt die Zeit nehmen, das analysieren und dann aber auch die richtigen Schlüsse rausziehen und sich für die neue Saison besser aufstellen. Weil ich glaube, die Ansprüche, und das eben ist in den Interviewfragen durch, und die sind ganz klar höher.
Um das geht es, finde ich, schon auch die Ansprüche. Ich meine, auch St. Gallen hat Top-Fans, das Stadion ist immer voll und immer voll gewesen und die Stimmung ist überragend. Ich glaube, das darf auch nicht der Anspruch sein. Und da würde ich auch noch ein bisschen, mit ein bisschen mehr Nachdruck sagen, ja doch, es ist nicht alles schlecht gewesen, aber mindestens der Schritt in die Championship Group, da müsste drin liegen. Wäre auch vom Kader her, finde ich, den gelegen.
Ich denke es auch. Also man hat auch zu häufig zu einfach Punkte geschenkt, aber das zählt am Schluss oder für viele Teams. Jetzt noch vielleicht eine Notiz zum Spiel, respektive zum End, wo jetzt nicht unbedingt relevant ist, aber wo ich einfach crazy finde, die gelb-rote Karte, wo der Gürtel dort bekommt. Der Schiri steht 5 Meter daneben mit klarer Sicht aufs Geschehen und
er hat sich verleiden lassen.
Er findet dort einfach einen Foul, wo keins ist. Wir müssen es nicht gross diskutieren, aber ich muss schon sagen, ich finde das recht verrückt. Also wenn du 5 Meter so daneben stehst, du musst das sehen. Du musst das einfach sehen.
Hey, ich sehe es auch so, ich glaube, wenn es eine gelb-rote war, kann der VAR nicht eingreifen.
Genau, wenn quasi nur eine gelbe Karte die Entscheidung ist, kann der VAR nicht machen.
Ja, und das ist natürlich massiv unglücklich. Finde ich aber auch, deckt so ein bisschen noch die Schwächen noch auf, wo das System, wie wir es jetzt mittlerweile haben im Fußball, ein bisschen hat, dass es keine rote Karte war. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und
da könnte man so mit Challenge quasi, wo der Trainer jede Hälfte vielleicht noch eine hat oder irgend
wäre
so
eine Möglichkeit.
Ich fände so eine Hybridlösung, glaube eigentlich noch gut, also ohne, dass man jetzt das Fass mit aufmachen, aber ich finde, dass man weiterhin quasi die Situationen checkt, wo man schon checkt und dann wir aber noch eine Challenge hat, vielleicht für so etwas, ja, I don't know. Ja. Aber ja, ist mega bitter, aber entscheidet jetzt auch nicht das Spiel oder die Liga oder sonst was. Also von dem her ist die Dramatik hält sich in Grenzen.
Absolut. Und ja, dementsprechend glaube ich, können wir zum nächsten Spiel kommen. Und zwar Servet gegen Luzern. Leider Gottes hat es auch dort noch so eine Situation
gegeben. Ja, dort habe ich mehr aufgeregt über die Schiri, muss ich sagen. Lass das vielleicht schnell abarbeiten, bevor wir über das Spiel diskutieren.
Ja, können wir.
Also den Rest vom Spiel diskutieren. So, weil
ja, also dann, also ja, sie, wieso hat sie die aufgeregt? Wahrscheinlich, weil sie Spiel entscheidend war. Es ist im Stand von 2-1 schnell die Erklärung, oder es kommt ein hoher Ball in Strafraum rein. Joel Mal kommt relativ weit raus, ist zwar am Ball, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Der Gürbic, glaube ich, kommt unten durch und streift mit dem Fuß minim und hat eigentlich auch keinen Einfluss auf Joel Mal grossartig, oder zumindest ist das meine Meinung, und der VAR greift dort aber ein und ja, das Goal wird dann aufgrund von dem annulliert und ja, es ist, ich glaube, du hast ja schon ein bisschen durchblicken lassen, wie du das findest, aber ja, ich habe es auch, für mich hat das auch eher für Unverständnis gesorgt.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es jenseits, auch dort ist, glaube ich, der Fall klar. Ich habe niemanden gesehen, der gefunden hat, das ist ein Foul. Außer vielleicht der Joel Mal hat gefunden, glaube ich, das sei für ihn klar.
Hat sich defensiv aber auch nicht so gesagt, das ist ganz klar, okay, oder so, okay. Ja.
Aber ich meine, vor allem haben wir es ja hier im Podcast, gerade vor ein paar Wochen noch davor gehabt, oder? Und ja, also würde ich Ref Schneider, der eigentlich zuerst schon die richtige Entscheidung trifft, dann wird der VAR eingeschaltet, obwohl es, also ich meine, selbst wenn man dort irgendwie eine Fauline interpretiert, ist niemals ein klarer Fehlentscheid. Darum schon mal, warum greift der VAR ein?
Das finde ich eigentlich der größte Kritikpunkt, ehrlich
Schneider
gesagt.
Schneider geht zum Screen, schaut sich das mega kurz an, sagt dann, okay, doch, Foul, Fehler. Check ich einfach nicht, es geht mir nicht in den Kopf. Es ist nie ein Foul, der Mal muss ganz klar, wenn er rauskommt, muss er den Ball haben. Am besten füßlich in dieser Situation, wenn du so weit raus musst, wenn du nur auf den Ball kannst schauen, wenn du nicht siehst, was rundum passiert. Und ja, dann auch noch, würde ich dem Fricker auch noch nachlegen, bei uns mal Podcast rein los oder die Regeln wegen 5 und so nochmal anschauen. Der hat nämlich im Interview nach dem Spiel sich auch noch geäussert und gefunden, eben, es sei kein Foul für ihn, es sei ja nicht mal im 5er. Also ist das auch zum Beispiel bei Mario Fricker noch im Kopf mit dieser nicht existenten 5er-Regel. Darum habe ich das
stimmt,
nur lustig gefunden,
ja,
dass das dort einmal aufgekommen ist. Aber,
die hat er erwähnt. Noch schnell, das heißt schon Mario Fricker.
Oh shit, sorry.
Also, ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Das ist natürlich der Mario Frick.
Ja, von dem rede ich. Ja. Ich weiß auch nicht.
Kann im Eifer des Gefechts passieren. Zum Glück hast du keinen R weggelassen in der Mitte. ja, nein, aber ich glaube, damit ist alles gesagt. Ich sehe es genau gleich. Nichtsdestotrotz gewinnt Servet das Spiel mit 2-1. Und das vor allem, weil sie in der ersten Halbzeit 2 Goal machen. Eins war ein Traumgoal gewesen. Ich weiss nicht, ob sie sonst so zu einer 2-0-Führung kommen gegen Luzern, die nicht per se schlecht war. Aber wie so oft wir das auch schon diskutiert haben, ich weiß nicht, bis du gesehen hast, aber die zwei Goal haben natürlich sehr weit rein von der Taktik, die Luzern spielt. Und auch dort hat der Mario Frick gesagt,
wer ist das? Beste
Nein, er hat gesagt, Jos hat in eine Karte gespielt, weil sie Luzern hat die Tiefe nicht gehabt, die sie gerne bespielen. Und das sehe ich genau gleich. Servet hat in der richtigen Moment Goal gemacht. Und sonst, ja, ein Arbeitssieg. Joel Mal hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob der Sieg verdient war, aber ja.
So eine Servet-Sieg?
Hey, mega, oder? Mega, absolut. Ich weiß nicht, wie das jeweils zustande kommt. Servet ist wirklich nicht über alle Zweifel haben. Der Coutinho ist auf der Bank. Das macht mir, ich weiß nicht, ob ich jetzt Hintergrund gehabt oder so, aber das macht mir auch einfach weh, wenn ein Spieler, der ganz klar zu der spannendsten in der Liga gehören, ja, irgendwie nicht anbekommst, ins Team zu integrieren. Vielleicht hat er ja auch irgendeinen Schiss da gemacht, aber ja, schon ein komisches Spiel gesehen, habe ich gefunden, auf jeden Fall.
Ja, auf verschiedenen Ebenen. Ich meine, dann gibt es ja noch den Penalty, der auch noch sehr diskutabel ist, eigentlich auf
der anderen Seite. Da ist auch, wie kann das, also, so wie die Regelauslegung ist, ist Penalty. Aber der Severin sieht ja nicht einmal, der Ball ist im Rücken vom Severin. Der sieht ja nicht einmal, wo der Ball könnte hingehen. Und der ist in der Luft. Also, der kriegt ja kaum seine Arme mehr an den Körper in dem Moment. Aber ja.
Ich finde es auch schwierig. Aber du, es ist, was es ist. Und ich glaube, mit dem haben wir den Match auch
abgeschlossen. Ja, ja.
Servet-Sieg, wie wir es kennen. Luzern, wo dabei bleibt in den Top 6. Und ich glaube, Meisterambitionen. Ja, da ist man schon jetzt ein gutes Stück davon weg. Wer dort noch Ambitionen sicher hat, ist IB, wo gegen FCZ daheim 2-1 gewinnt. Klar, IB hat ein paar Punkte Rückstand, aber ich denke, die werden schon noch mal probieren, das Maximum rauszuholen jetzt aus diesen letzten Match.
Ja, wir werden es dann nachher auch noch mal bei der Übersicht zu dem Spiel rund um die Championship Group sehen, dass IB ja grundsätzlich immer noch reale, sage ich jetzt, Chancen hat auf einen Titel. Und ja, froh kann sein, dass sie diesen Sieg noch über Zeit gebracht haben. Ja, die erste Halbzeit ist gut gewesen, finde ich. Oder vom FCZ schlecht, wie man es sehen will. Klassisches Heimspiel auch so ein bisschen von IB. Ich glaube, das sind so, man hört es immer wieder mal raus. Es sind ein paar Sachen, die sich jetzt doch ein bisschen wiederholt haben. Klarer und starker Start von IB, jetzt auch in diesem Spiel. Und dann 2-0 in Führung. Was aber schon auch bei IB muss funktionieren, damit der Sieg über die Linie gerettet kann werden, ist jeweils ein starker Marvin Keller. Also das ist für mich auch ganz klar, was der wieder gekratzt hat am Wochenende, sind schon ein paar ganz eklige Paraden dabei gewesen.
Definitiv. Also, und es ist eben, wie du sagst, es ist nicht das erste Mal, wo der Marvin Keller da 3 Punkte oder allgemein Punkte festhält für IB. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du den Match gesehen, ja, in der Phase, wo Zürich den Anschlusstreffer geschossen hat, ja, und dort nochmal reinkommst? Ja. Ich habe den Part verpasst, habe die erste Hälfte gesehen und dann am Schluss nochmal ein bisschen. Und ich habe mich wie so ein bisschen gefragt, jo, wie ist das genau passiert? Ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass nach der Pause der FCZ sicher nochmal wieder kommen und drücken. Aber ich habe eher so ein bisschen gedacht, okay, IB wird das wegverteidigen, dann vielleicht der Konto 3-0, Deckel drauf, fertig.
Ja. Hey, also es ist so gewesen, IB schießt dann einen Goal, schießt 3-0, der aberkannt wird.
Was ist das gewesen? Foul im Aufbau?
Boah, ich glaube, es war ein Foul gewesen, der voran passiert und aus der Folgeaktion entsteht ein Goal. Behaftet mich bitte
nicht. Das habe ich auch noch gesehen, auf Livescore. Genau, das war 3-0 gesehen. Und dann ist es auch recht lang geblieben, bevor sie es dann gecancelt haben. Ja,
ich bin mir
nicht mehr gesehen, oder?
Ich bin mir im Fall wirklich nicht mehr ganz sicher. Ist jetzt schon ein Moment her, aber auf jeden Fall in dieser Phase, wie du richtig sagst, ist eigentlich IB drauf und an, den Deckel drauf zu machen. Und Zürich hat sich dann aufgebäumt und ich habe gefunden, dass IB sich recht hat einschüchtern. Also es gibt 2-3 Kontosituationen, wo ja auch durchaus ein Spiel ist, wo IB kann spielen. Die Spiele sind aber nicht super fertig und je länger der Match gegangen ist und dann auch mit dem 2-1 Anschluss, desto ist ein Penalty, ist ein Eigenfehler, mega dummer Eigenfehler. Zu kurzer Pass, der Ravelosan muss reinlängen und von hinten kommt, glaube ich, der Bledian Krasnitschi. Und er sieht ihn nicht und er fällt ihm Strafe und Penalty. Und ab diesem Punkt war es für mich wie so gewesen, als würde IB das noch probieren, über die Zeit zu retten. Und der FCZ war durchaus dran gewesen. Aber auch dort ist man einmal einen Drop im Kopf, wo ein Spieler vom FCZ am Boden haut und dann vom Drop geht aufs Goal, er trifft ihn nicht zu und auch der hat der Marvin Keller überragend. Ja, dort hat sich der, in dieser Phase hat ich eben wirklich den Schneid abkaufen lassen und mit ein bisschen mehr Glück und wenn die Phase ein bisschen früher noch kommt, nimmt der FCZ vielleicht auch etwas mit.
Ich habe noch am Schluss vom Spiel noch eine Situation noch mitbekommen, wo ich glaube, der Avelosan aus irgendwie 60 Metern. Ja.
Die der Dorfmann, das ist nicht der erste, den er so macht.
Und ich habe es nicht genau gesehen, weil ich es auf meinem Stream geschaut habe. Ja. Es ist der Ball springt auf vom Goal und dann geht er übers Goal sogar oder geht er neben.
Nein,
vorbei?
Geht übers Goal.
Geht übers Goal.
Trifft er. Übertrieben, oh. Gut, das ist, glaube ich, hinter der Mittellinie. Janik Bracho.
Es ist ewig weit in der eigenen Hälfte.
Ja, ich hätte auch gesagt, es sind etwa 60 Meter oder so. Und der Janik Bracho steht zu weit vorne. Der Ravelson hat ein sehr, sehr gutes Auge. Das ist nicht die erste, die schon mal ein Goal geschossen, auch so ein Weitschuss-Goal, ist auch noch nicht lange her. Und der Ball ist vielleicht einen halben Meter Max, kommt er zu früh auf, sonst geht er perfekt rein. Und der geht wirklich um Haaresbreite über die Latte. Aber ja, das jetzt als effektiv ausgespielte Chance zählt ist natürlich falsch. Also
ich wollte dort eigentlich nur etwas anderes dazu sagen. Ja. Was mir dann aufgefallen ist, also das passiert beim Spielstand von 2-1, das Spiel geht noch ein paar Minuten.
Ja.
Klar, geile Aktion und Schar geht dann nicht rein. Aber der Avelosan hat noch eine Minute später das Gesicht noch in der Hand und sich über das aufgeregt. Und ich denke einfach so, hey, du musst doch dort einfach ready sein, um dich wieder sofort darauf fokussieren, jetzt noch die letzten paar Minuten ready zu sein und das noch die Punkte nach Hause bringen. Also ich weiß, wie ich meine, ich verstand so ein bisschen, dass du dich aufregst, weil es wäre geil gewesen, aber das muss doch dann, weiß nicht,
schneller gut, weiß ich nicht, weißt du vielleicht auch grundsätzlich mit dem Spiel am Hadern gesehen, wenn du die erste Halbzeit anschaust, auch resultatmäßig, muss der Deckel dort eigentlich früher drauf sein. Sie haben wirklich noch zwei, drei Kontenchancen, die sie auch nicht super ausspielen. Und dass es dann am Schluss tight wird, ja, grundsätzlich muss ihm das egal sein, weil die drei Punkte wichtiger sind, als wie sie zustande kommen am Ende vom Tag. Aber ja, also IB hat den Sieg nicht gestohlen, aber es hätte durchaus anders können laufen. Und der FCZ ist es natürlich extrem bitter, weil wenn sie ja noch einen Goalball geschossen hätten, dann wären sie in der Meisterrunde.
Ja, und dort eben hat ja der Canepa sich nach dem Spiel noch dazu äußern. Wie du gesagt hast, nicht wahnsinnig kritische Fragen gegenüber. Und trotzdem habe ich gefunden, noch ein interessantes Statement abgegeben. Und zwar, dass er im Moment zum Trainer keine Stellung will beziehen. Und das habe ich eher so interpretiert, als dass man kein Bekenntnis zum Monis abgibt und dass der Stuhl sehr fest wackelt. Das ist meine Interpretation von dieser Aussage.
Ja, kein Bekenntnis und das lässt den Spielraum für ja, eine potenzielle Trainerentlassung. Ich finde, das habe ich vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich finde halt, es ist ein bisschen eine Frage von der Perspektive, weil mir hat jetzt noch Wunder genommen in diesem Interview, wie denn der Canepa die ganze Entwicklung rund um die Saison sieht, die Nebenschauplätze, dass man 40 Spieler eingesetzt hat. Also in anderen Worten, dass es Komponenten gibt, die halt auf eine potenzielle Trainerentlassung eine Rolle würde spielen. Weil dann wäre es wie greifbarer gewesen, wie er dazu steht. Bei der Meinung ist, dass sie dort auch ein paar Sachen falsch gemacht haben. Und ob das dem Trainer und dem Handling vom Trainer nicht ausmacht. So finde ich es super undurchsichtig. Ist möglich. Auf der anderen Seite, ich finde, ich habe auch gute Spiele gesehen vom FCZ.
Definitiv.
Es ist auch schwierig zu sagen. Ich finde es wirklich schwierig. Auch das Gespann Malenovic und Moniz ist ja sehr eng miteinander verknüpft. Haust dann der Sportchef auch gerade raus. Hey, find's nicht wirklich transparent oder nachvollziehbar beim FCZ.
Ja, absolut. Also, ich kann nur zustimmen. Ich glaube, ich persönlich würde davon ausgehen, dass der Moniz das nicht überlebt nach diesen Aussagen, was ich sehr schade fand, weil ich finde, der Moniz hat meiner Meinung nach einen sehr guten Job gemacht. Also eben, du sagst, über 40 Spieler müssen einsetzen diese Saison, das will wahrscheinlich kein Trainer. Du kriegst komische Transfers vorgesetzt, die sicher auch nicht jetzt vom Moniz ausgegangen sind. Und ich glaube, dort müsste der FCZ sich hinterfragen und ich glaube, wäre gut beraten, das zu machen über den Sommer. Und ja, wenn man auf den Trainer durchschlägt, der Blick hat schon gemeint, Dennis Hediger sei schon in den Startlöchern.
Also ich glaube, der schaut sicher mit den Hufen. Also ich glaube schon, dass der Bock auf den Job hat. Aber
ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg, wenn man sich das so einfach macht. Aber wir werden es sehen.
Voll. Also vielleicht, um das noch ergänzen, da muss man einfach ehrlich sein und sagen, da gibt es ganz offensichtlich Sachen, die über den Kompetenzbereich vom Trainer hinausgehen und wie sie das lösen oder aufarbeiten, das wird man sehen. Ja, machen wir doch gerade weiter mit dem nächsten Spiel, und zwar ist das Lausanne gegen Lugano. Ein Spiel, wo ich muss sagen, rein auf einer emotionalen Ebene, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Lugano, vor allem von der ersten Halbzeit. Ich finde es auch, zum gerade beim Wort enttäuschend bleiben, ein bisschen traurig irgendwie, dass die Saison von Lugano jetzt, wie es scheint, zu einem Ende kommt, den ich ein bisschen unwürdig finde. Ich finde, Lugano hat über weite Strecken berechtigterweise mitgespielt in dem Meisterkampf und ja, scheidet da jetzt einer spätestens mit dieser Niederlage aus dem Meisterkampf aus, obwohl sie in der Championship Group sind. Und so ist das Spiel auch irgendwie gewesen. So ein bisschen blutleer und ja, ich finde, Lausanne hat das Ding relativ günstig bekommen.
Ja, es ist eine komische Geschichte, wo Lugano schreibt, die Rückrunde. Also ich weiss noch, wenn wir da gehockt sind, Anfangs Jahr, und eigentlich alle Lugano zu oberst auf dem Zettel gehabt haben. Ich glaube, außer der Till, der dort schon mit dem FCB-Titel natürlich geliebäugelt hat, aber
yeah.
Ja.
Du bist ja der Brüllenträger, aber ich glaube, in diesem Kontext gibt es noch eine andere Brille, die man gedreht wird.
Ja, aber die ist natürlich Horn und nicht rot-blau. Aber ja, also der Weg von Lugano in der Rückrunde, das ist, ja, es ist irgendwie wie, also einfach schade, wenn man sieht, was das für ein Team war, noch Ende letztes Jahr, wo auch ja, international für ein bisschen Furore gesorgt hat für die Schweizer Liga, was ja cool ist, was wichtig ist, dass irgendjemand die Punkte holt für den Koeffizient. Und auch international ist nicht mehr gekommen jetzt in der Rückrunde, man ist ausgeschieden. Schnell, man hat es in der Liga wie einfach schleifen lassen, es ist auch von der Mentalität, es ist kein Aufbau mehr da gewesen, es ist spielerisch limitiert worden. Klar, man hat Verletzungen gehabt und so weiter, oder Steffen, der ausgefallen ist, aber Steffen ist auch, jetzt seit er wieder da ist, schießt er keine Goal, der hat sein letztes Goal im Dezember geschossen.
Ja, und das ist
immer
schlimm.
Noch der beste Torschütz von Lugano. Ja. Und das sind zwei Facts, die für mich auf sich ein bisschen besorgniserregend sind. Also, dass Lugano keinen richtigen Neuner hat, das ist schon lange klar
gewesen. Ja, ich glaube, aber ich würde schon viel auch anhand von eben genau dem festmachen. Da haben sie nicht. Nichtsdestotrotz finde ich, ja, sind sie in den letzten paar Wochen unter den Erwartungen geblieben. Und ja, du hast schon recht. Also auch die Mentalität, die man eigentlich von Lugano kennt, haben sie oft jetzt eben genau in diesen wichtigen Spielen gerade nicht können auf den Platz bringen, und das ist schade. Auf der anderen Seite, ja, aus irgendwelchen Gründen hat das nicht geklappt. Ich weiss auch nicht, ob sie auch noch Müdigkeit in der Doppelbelastung, die jetzt zwar schon länger her ist, aber das darf man nicht ganz unterschätzen. Dass,
ich finde, das darf in dem Fall auch keine Ausrede sein. Und auch keine Begründung. Weil, ich meine nicht, dass du das als Ausrede willst anfügen, aber
nein,
ich finde einfach, man hat eine Winterpause gehabt, wo man sich erholen konnte, und dann hat man was? Zwei Spiele noch gehabt, international.
Ja, dann hatten wir zwei Spiele gehabt, glaube ich. Ja, weil sie sind direkt hintergekommen. Es sind eigentlich nur zwei Spiele gewesen, das ist recht. Ja, nichtsdestotrotz. Also, ich glaube, man muss das auch immer schon ein bisschen auf die ganze Saison sehen, dass die halt im ersten halben Jahr, ja, dann noch die Spiele wie in Thun hatten und Reise schon auch ein grosses Thema ist. Nichtsdestotrotz, das hat jede Mannschaft, die international spielt, und das gehört dazu, ja. Aber auch gewisse Verletzungen oder Verletzungsanfälligkeit nimmst du halt schon mit. So weit würde ich gehen. Nicht, dass das reicht, um das Resultat zu erklären, aber dass Lugano offensichtlich dort nicht das Kader hat in der Breite, wo man vielleicht lange ihn attestiert hat. Ich finde, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, wo man kann ziehen nach den letzten, sagen wir, zwei Monaten.
Dass man quasi eine Frau die Qualitätsfrage ein bisschen stellt.
Ja, dann hast du keinen Stürmer. Also schon jetzt Goalschießen irgendwo durch, vielleicht auch schon mal ein bisschen schwierig. Dann fällt der Steffen aus, das ist mal ein bisschen ausgefallen, Grgic, Botani, und ja, da geht viel Profil verloren. Wenn du nicht irgendwie eine Breite hast, wo ein Spieler rein kann kommen, gerade straight funktioniert. Wir haben mal vom Cimiani geredet, weißt du noch, gegen Winterthur, wo du kurz bevor wir den Uran interviewt haben. Oder dort hat das noch funktioniert, das hast du wie jetzt nicht gehabt, obwohl du den gleichen Spieler hast. Also. Ja,
jetzt lässt der Cimiani die riesen Ausgleichschance liegen.
Und ja.
Da muss er reinschlänzen. Und ich habe das Gefühl, Lugano war ein paar Mal ineffizient in diesem Spiel. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt quasi Chancen wuchern gehabt hätten und es nur an dem gelegen wäre. Aber eben, also ich meine, ein FCB hat auch keine also, jo, die haben schon Kevin Carlos und Ayeti, aber die scoren auch nicht. Jetzt Carlos hat seinen Stammplatz verloren an Ayeti, Ayeti hat seither noch gar kein Goal geschossen, also, und der FCB kriegt es gleich an, dass die Offensive läuft. Klar, da ist einmal noch vielleicht besonders beteiligt, auf den können wir noch sprechen. Aber ich glaube, es ist wieder zu einfach, zu sagen, okay, der Neuner hat gefehlt.
Also ich habe einen Vorschlag. Lass uns doch schon mal kurz über Lausanne schwätzen, weil dann können wir den Vergleich nachher noch fertig machen. Unser letztes Spiel ist nämlich eh FCB Yverdon. Vielleicht noch schnell ein, zwei Worte zu Lausanne, wo ja noch in die Championship Cup rutscht, wo ich muss sagen, bin nicht sicher gewesen, dass das klappt, weil ich von Lugano mehr erwartet habe. Nichtsdestotrotz, gerade auch mit dem Spiel jetzt am Schluss, mit dem Druck und allem, und auch auf die ganze Meisterschaft bezogen, Alvin Sanchez, der fehlt, gleicher Kritikpunkt eigentlich, oder? Die haben es geschafft und somit finde ich auch verdient. Ich weiss nicht, wie geht es dir damit, dass Lausanne das noch in Championship Cup geschafft hat?
Hey, würde ich 100% unterschreiben. Also ich meine, Lausanne hat sehr begeisternden Fußball auch gespielt über gewisse Phasen von dieser Meisterschaft. Klar, gerade auch ohne Sanchez ist es ein bisschen abgeflacht. Hat allgemein in der Rückrunde mehr Mühe gehabt, als man vielleicht auch erwartet hat. Ja. Aber ich glaube, insgesamt nicht unverdient, auf jeden Fall. Und ja, ich finde, Lausanne hat in der ersten Hälfte auch gezeigt, dass sie das wollen.
Ja.
Haben investiert. Beim ersten Goal haben wir noch einen schönen Assist vom Freund vom Haus.
Richtig, verdammte Flanke sehen wir auch Gigo. Ja, das war uns natürlich auch riesig, auch für ihn. Ich glaube, auch er hat Auf und Abs gehabt in dieser Saison.
Ist das sein eigenes Goal vor ein paar
Wochen? Das ist noch nicht lange, das ist schon bei drei Wochen oder so. Ja, die Flanken ist top und eben, wie du es sagst, also ich finde auch, mit dem kann man es eigentlich bei Lausanne schon stehen lassen, dass sie vor allem in der ersten Halbzeit sich das verdient und erarbeitet haben.
Und vielleicht noch kurz sagen, 2-0 ist auch ein richtig geiler Topf gewesen.
Ja, ein bisschen zufällig entstanden, aber der macht es super. Ja, ist geil.
Richtig geil. Und was mir bei Lausanne wirklich gefallen hat, ist etwas, wo ich halt schon mehrfach bemängelt habe bei verschiedenen Teams innerhalb der Liga. Und das ist einfach so Stichwort Leidenschaft, Kampf. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, Lausanne hat die Energie auf den Platz gebracht. Und ich glaube halt einfach, dass das häufig langt, weil die Qualitätsunterschiede in der Liga nicht so groß sind.
Richtig.
Wenn du das Team bist, wo mehr pusht, wo mehr rennt, wo mehr will, wo die Zweikämpfe gewinnt. Also das ist so, keine Ahnung, Zweitliga-Garderobe-Talk, ich weiß, aber ey, ich glaube, es ist halt...
Ja, da kommen noch ein paar taktische Komponenten dazu, weil es viele Mannschaften gibt, wo der eine und umgekehrt der andere Fußball spielt. Und das bisst sich natürlich oft ein bisschen. Aber ja, also der Kampf ist ein grosser Teil von dieser Super League. Bin ich auch einverstanden. Und um jetzt vielleicht den Bogen zum FCB-Spiel gegen Yverdon schlagen, wo der FCB klar und deutlich mit 5-0 gewinnt, hat auch noch höher können ausfallen. Und dem Verweis, den du gemacht hast mit dem FC Lugano, Kevin Carlos, Albi Ayeti, die nicht regelmäßig auf dem Scoresheet sind, auch schon seit längerem nicht mehr. Dort, die Erkenntnis, die ich so ein bisschen für mich geschlossen habe, ist so ein bisschen der Scheck, der funktioniert, egal was ist. Und im Trio auch mit dem Philipp Ottele und dem Benny Traoré, wo jetzt auch greift, finde ich, das hast du in dem Spiel gegen Yverdon sehr, sehr gut gesehen auch, dass es dort den Stürmer gar nicht braucht oder dass der Stürmer dann eher dafür verwendet wird, oder Räume abzudecken. Ich meine, das eine Goal schießt der Scheck selber, weil der Raum aufgerissen wird. Der Benny Traoré spielt den Platz und umgekehrt. Das ist etwas, was der FCB im Vergleich zu den letzten paar Monaten mittlerweile auf den Platz bringt. Und das ist etwas, was vielleicht Lugano auch ein bisschen gefehlt hat. Und dort hat sich irgendwie wirklich die Spreu vom Weizen getrennt. Und ja, allein mit diesen drei, die drei haben eigentlich den Match schon alleine gewonnen, wenn du so schaust, auch wer die Goal geschossen hat.
Ja, natürlich, absolut. Und ich glaube, du hast es gut auf den Punkt gebracht mit, quasi, dass der Stürmer gar nicht die Goal muss schiessen, weil er eine andere Funktion hat. Und ich glaube, es ist noch spannend, dass der Carlos und der Ayeti die Funktion ein bisschen verschieden wahrnehmen. Carlos eher so ein bisschen Verdrängung, oder bindet Minimum eine Verteidigung, kann ein bisschen Raum schaffen, kann vielleicht mal den Ball prallen lassen. Und umgekehrt ein Ayeti, der sich noch ein bisschen mehr ins Kombinationsspiel einfügen kann, hat jetzt in diesem Match auch ganz schön gemacht. Die haben sich ein paar Mal schön durchkombiniert. Und ja, dann hast du wie auch so zwei Optionen. Und ich glaube, da holt man jetzt gerade ein bisschen mehr raus, als wie du sagst, eben noch vor ein paar Monaten, wo man vielleicht dann noch nicht so recht gewusst hat, okay, was machen wir da? Ein Ayeti scheint dann wieder fitter zu sein. Und auch ohne sein Goal mit einer guten Leistung. Und ich habe das Gefühl, dem haben die Minuten jetzt gut getan von den letzten paar Wochen.
Ich glaube auch aufgrund von dem, weil das sonst im Konstrukt sehr gut funktioniert, dass er momentan die Nase klar vorne hat gegenüber Kevin Carlos, weil es funktioniert. Es gibt keinen Grund zu wechseln. Das hast du ja gesehen. Es ist meines Wissens glaub, wieder die gleiche Startelf gesehen wie jetzt schon die letzte Woche. Vielleicht jetzt glaube ich ein Wechsel sogar, aber rein vorne, wo die Goal basieren, Otele, Shaqiri, Traore sind wie gesetzt. Anton Kade ist ein bisschen dort rausgefallen, wo auch noch einmal gespielt hat, dasselbe mit dem Kevin Carlos, das funktioniert und dementsprechend, ja, auch wenn man auf das Resultat von der letzten Woche schaut, gibt es nicht viel zu bemängeln, gerade aktuell beim FCB.
Definitiv nicht. Und ich meine, der Cerdan kickt im Moment wie auf dem Pausenplatz, also ja. Beim 4-0 mit dem Tunnel, beim 5-0 Hackenbässli, ja. Also es ist...
Also das Hackenbässli ist zwar wunderschön, aber geil, also dort sind 11 Spieler, sind dort aber auch schon in der Garderobe gesehen gedanklich. Nichtsdestotrotz super schön und ich würde auch sicher auch nicht Kragenweite vom FCB, so viel muss man auch sein. Die haben im Fall 11 Goal bekommen, übrigens, in 3 Spielen gegen den FCB. Weil ich habe da mal noch die Tabelle angeschaut. Iwodo hat doch, mittlerweile sind sie zweitletzte, also es passt auch. Die haben 24, minus 24. Sie sind noch 5 Goal weniger bekommen als Vinti, sind aber gefühlt die längste Zeit besser als GC gesehen. Mit der Hälfte von den Goal, die GC bekommen.
Über ein Sechstel von den Goal hat Iwodo vom FCB eingeschenkt.
Ja, also eben, es ist sicher auch so, dass, schöner Ausdruck, oder Kanonenfutter, das ist in diesem Duell jeweils ein bisschen gesehen.
Ja, umgekehrt gewinnt Iwodo gegen IB oder fast. Was ist so
sie spielen einen X, aber sie müssten genau. Eigentlich 3-1 gewinnen.
Ja, müsste am Schluss, ja.
Genau.
Aber auf jeden Fall, oder, wer doch ein bisschen auf Daten geschaut hat, hat sich sicher im Fantasy-Spiel für einen Triple Captain entschieden, für Shaqiri. Liebe Grüße an Till an dieser Stelle, der gut Punkte abgesandt hat.
Ja, und ich glaube, wenn wir schon beim FCB sind, dann lohnt sich jetzt gerade auch ein kleiner Blick auf die Übersicht von den Spielplänen in der Championship, respektive der Relegation Group, weil, und dort nehme ich vielleicht mein nicht so heißer Hot Take jetzt gerade vorweg, ich glaube, wenn der FCB die ersten zwei Spiele gewinnt, dann ist das Ding gegessen, vor allem, weil das erste Spiel gegen Servette ist.
Ja, es ist wie ein kleiner Finale.
Ja, es ist mehr wie nur ein kleiner Finale, weil im zweiten Spiel spielt IB gegen Servette, das sind die zwei Verfolger vom FCB und das heisst, dass sich dort auch wieder jemand Punkte nimmt. Also ja, momentan oder mittlerweile kann man, finde ich, sagen, der FCB hat nicht nur alle Karten in der Hand, sondern für mich im Gefühl, gespielt muss es werden, aber mit einer Hand ist der FCB meiner Meinung nach jetzt mittlerweile am Pokal, am Kübel dran, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vor allem auch, weil ja kein Team, wo jetzt da, also sagen wir jetzt Servette, IB realistischerweise weiter haben, muss man glaube ich auch nicht mehr gehen, aber sonst kein Team in dieser Liga macht den Eindruck, als könnte sie jetzt noch irgendetwas rissen, als könnte sie jetzt noch eine Serie starten, als könnte sie jetzt das durchziehen sie bis am Schluss, sie gut in Form oder sonst was. Das Team, das am besten in Form ist, ist der FCB, die sind 6 Punkte vorne, es müsste extrem viel passieren.
Also Servette muss gewinnen, ganz klar, jetzt einmal zum FCB noch zurückholen und IB auch, IB startet mit 2 Auswärtsspielen und IB ist nicht auswärtsstark in der Regel. IB startet in Lausanne und spielt dann auswärts in Genf. Wird nicht einfach, es ist noch nicht unmöglich. IB spielt noch daheim gegen den FCB im zweitletzten Spiel, glaube ich, oder?
Ja, das zweitletzte, glaube ich. Ja.
Also rein theoretisch, klar, rechnerisch ist es möglich, aber ich habe das Gefühl, in der Meisterrunde dort, da könnte es jetzt relativ schnell gehen. Habe ich irgendwie auch aufgrund von der Form vom FCB. Aber.
Ja, ich glaube, die Saison hat uns gelehrt, genau. Dass da noch nicht zu vorschnell sein. Aber ich sage so, die Weichen sind eigentlich relativ klar gestellt. Umgekehrt in der Relegation Group, ich glaube, dort ja, wird es noch richtig heiß und bleibt es, glaube ich, richtig heiß. Bis am Schluss.
100%. Wir haben es ja vorher schon relativ gross angerissen. Vinti startet gerade im 6-Punkte-Spiel gegen GC daheim. Das ist kein kleines, sondern ein grosses Finale. Vinti sowieso auf jeden Punkt angewiesen. Iwodon hat es relativ dankbar. Die startet mit 2 Heimspielen. Wenn dort, sagen wir, 4 Punkte rausschauen, glaube ich, dass dort der Baum noch nicht ganz, ganz akut brennt. Aber ja, muss auch zuerst gespielt werden. GC ist schwierig. GC spielt zuerst auswärts, eben in Winti. Und hat dann das Zürich-Derby vor der Brust, wo sie jeweils nicht so gut ausgesehen haben. Das letzte ist ja gar noch nicht so lange her. Und dann haben wir noch Sion, der daheim gegen FCZ startet. Das muss sicher ein Sieg sein, damit man Ruhe hat, oder weiter Ruhe kann schaffen. Und dann, ja, kommt es zum Verfolgerduell mit Yverdon auswärts. Also, ist natürlich schon geil, wie nahe, aufgrund von dem, dass alle so nahe beieinander sind, wie wichtig da jetzt jeder Match ist für die abstiegsbedrohten Teams.
Ja, jeder Match hat einen riesen Fight. Ich glaube, es ist ja für Zuschauer in den Stadien, ich glaube, richtig geil, das noch so mitzuerleben.
Außer für St. Gallen und Zürcher, aber ja.
Gut, ja.
Willst du machen. Wann hat es gelegen?
Fragt man sich noch immer, wann.
Ja. Gut, ich würde sagen, wenn du nicht mehr hast, dann wagen wir noch einen kleinen Blick in die AXA Women's Super League, wo die Viertelfinal-Rückspiele gesehen sind und mittlerweile die Halbfinalpaarungen bekannt sind. Und das erste Spiel, das wir kurz anschauen wollen, ist der FC St. Gallen, was im Rückspiel daheim nicht schafft, gegen den FC Zürich zurückzukommen. Das Spiel geht 0-0 aus. Ich glaube, ja, aufgrund von dem, eben, dass wir keine Goal gesehen haben und ja, wenn ich jetzt das Spiel anschaue, habe ich das Gefühl gehabt, der FCZ ist dort näher am Spiel, am Goal, respektive noch am Sieg dran als St. Gallen, ja, kann man sagen, ist dann schlussendlich auch verdient und der FCZ ja, hat das abgeklärt, finde ich, abgespielt, vor allem mit dem 3-1 letzte Woche, das ist schon noch wichtig gewesen. Es war noch mal ein bisschen eine andere Ausgangslage gewesen.
Ja, also das gibt dir dann auch die Stabilität. Du weißt, wenn du das Spiel kontrollierst, wenn du defensiv stabil bist, wenn du nicht viel zulässt, dann kriegst du das über die Runden. Gerade gegen den St. Gallen, wo bei den Frauen das gleiche Problem ist wie bei den Männern. Nämlich, dass die Offensive einfach ja, zu wenig Impuls generiert, dass man dort zu wenig Goal schießt. Und ja, schlussendlich glaube Zürich relativ souverän über zwei Spiele weiterkommt. Übrigens spannend, dass wir auch bei den Frauen halt nochmal verschiedene Modus haben.
Richtig.
Wo sich auch nochmal abhebt mit den Playoffs. Und ich finde auch da, hey, dass man die Hin- und Rückspiel hat, auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, in dieser Liga, wo vielleicht auch die Gaps nochmal ein bisschen grösser sind, sorgt das am Schluss doch nochmal für Spannung, auch wenn die Tabelle vorne ja eng ist bis dahin. Ja. Aber ich finde auch da funktioniert der Modus eigentlich relativ gut, das einfach noch als Anmerkung.
Ja, nein, ich glaube auch, dass der Ansatz dort auch eben aufgrund von der Dominanz über die Jahre vom FCZ und dann jetzt von Servet, genau, wo ich zwar nicht mehr weiss, ab welchem Zeitpunkt der Modus jetzt ins Spiel gekommen ist, aber letzter ist es sicher so gesehen, das weiss ich. Ist natürlich maximal spannender. Der Kritikpunkt, der dort halt ein bisschen ist halt, dass die Saison nicht ganz so viel zählt. Aber gut, also mit einer Ausnahme, da kommen wir gerade drauf, haben sich die Favoritinnen durchgesetzt. Noch schnell ein Wort zu Marisa Wunderlin. Das ist ja ihr letztes Spiel gewesen mit dem Ausscheiden gegen den FCZ. Dort geht auch eine Ära zu Ende beim FC St. Gallen.
Ja, eine grosse Lücke, die wo du musst gefüllt werden über den Sommer. Auf jeden Fall.
Hey, ich hoffe, dass das irgendwie gelingt. Ich finde, der FC St. Gallen, das Frauenteam vom FC St. Gallen, wo sich gemausert hat, wo den nächsten Schritt hat können machen, wo eigentlich ein klarer Playoff-Kandidat jetzt mittlerweile geworden ist. Ich glaube, da gibt es noch andere Vereine, die da noch nicht ganz so weit sind, auch wenn sie gleichzeitig jetzt rausgekehrt sind, wie in Aarau, wie in Luzern. Aber ich glaube, im FC St. Gallen ist der Schritt unter ihr gelungen und dort ist sicher die Hoffnung, dass sie dort weiter dranbleiben können, weil wir ja auch eine starke Ostschweiz genauso im Frauenfußball auch brauchen.
Ja, und ich nehme an, dass da der Verein auch das gesamtheitlich denkt. Ich finde,
ich hoffe,
St. Gallen ist einer von den Vereinen in der Schweiz, der relativ professionell geführt ist, relativ stabil erscheint. Und ich nehme an, dass man auch hier die richtigen Entscheidungen trifft und die Weiche richtig stellt. Ich finde es noch spannend, dass du sagst, dass, also ich finde es richtig analysiert, ich finde es spannend, dass der St. Gallen den Schritt noch eben vor Aarau siehst.
Mhm.
Was fehlt denn für dich beim FC Aarau, wo 4-0 ganz deutlich im Rückspiel verliert gegen den FC Basel noch zum dort noch einen Schritt machen?
Ist eine mega berechtigte Frage. Ich finde jetzt beim FC St. Gallen, also auch wenn du das schaust in der Tabelle, das sind schon, ich müsste jetzt nachschauen, wenn es Moment ist, kann ich das noch. Es sind ja dort auch durchaus ein paar Punkte gewesen, wo die Mannschaft trennt, und ich finde, das ist kein Zufall. Wir haben das oft erzählt, der FC St. Gallen ist über eine geordnete und stabile Defensive gekommen, und das muss man auch zuerst anbekommen. Sie sind sehr heimstark, das ist zwar Aarau auch, aber das Fundament, finde ich, das der FC St. Gallen eben mit dieser geordneten Defensive hat, das ist für mich noch ein Schritt weiter wie jetzt beim FC Aarau. FC Aarau ist für mich auch noch ein bisschen mehr über den Kampf und über Kunststraße daheim, die sie können bespielen. Es ist auch dort nicht einfach, also es sind ähnlich, aber rein von der Spielveranlagung her, finde ich, bei St. Gallen sehe ich jetzt dort, und das würde ich auch anhand der Punkte festmachen, sehe ich jetzt dort schon noch einen Schritt weiter. St. Gallen hat das auch schon, der Ruf, sie hat das letzte Jahr schon gehabt. Ich meine, die letzten sind, glaube ich, gegen Zürich ganz knapp nicht weitergekommen. Das war ein Cup-Final, das auch mal ein super Teil war. Aber St. Gallen sieht man jetzt dort schon länger an, dass dort etwas am Wachsen ist. Und beim FC Aarau würde ich jetzt sagen, ist das jetzt vielleicht mal so eine Breakthrough-Season gewesen, wo man in den Playoffs reinkommen konnte, wo man ja auch, klar, wenn man jetzt 4-0 verloren gegen den FCB, aber jetzt im Hinspiel ist klar gewesen, dass es wieder tighter, oder? Und das ist jetzt wieder der nächste Schritt beim FC Aarau. Bei St. Gallen hatte ich jetzt auch, und das hat die Aarau nicht, hatte ich zutraut, dass sie den FCZ können aushauen.
Aber dann würdest du beim FC Aarau schon attestieren, dass sie jetzt in dem Wachstum sind, in dem nächsten
Schritt können zu machen? Ich hoffe es. Also ich weiss, dass es immer, also es ist ja auch ein Einzugsgebiet, weil es ja sehr günstig liegt. Also Spielerinnen, die vielleicht von der 21 vom FCZ sind oder vom FCB, genau. Oder vielleicht auch Luzern, das liegt ja relativ gut, und es gibt durchaus immer wieder die einen oder anderen, die beim FC Aarau den nächsten Schritt machen kann, mir dünkt, dass das Joel dem Verein sehr gut tut, oder jetzt Vanessa Hotti, die beim FCB die Geschichte nicht weitergegangen ist, die aber im Spiel vom FC Aarau und der Mannschaft, glaube ich, doch auch relativ gut tut mit der Erfahrung und allem. Also ich glaube, Aarau hat da schon eine sehr günstige Ausgangslage und macht es, aber also respektive hat es, finde ich, sehr, sehr gut gemacht jetzt in dieser Saison. Das hat man immer wieder mit ein paar Exploits gesehen. Und von dem her, nein, ich finde, Aarauerinnen dürfen stolz sein auf die Saison, die sie hier geleistet haben.
Ja, also taktisch, Qualität, Infrastruktur, alles nicht so wichtig. Hauptsache, die geografische Lage ist günstig, dann geht das weiter.
Ja, es ist schon wichtig. ist schon wichtig, aber ich glaube, die Range ist noch näher, wie jetzt vielleicht bei den Männern.
Fix. Zum Spiel noch schnell, Udelic mit 2 Goal, würde ich sagen. Ja. Frau vom Spiel, ansonsten eben deutlicher Sieg. Gerade schnell auf die Uhr geschaut. Ja. Ich glaube, gehen wir doch schnell zum vielleicht noch aufregenden Spiel von dieser Runde. Servet GC, wo die Favoritinnen aus Servet oder aus Genf besser gesagt rausgefallen. Gegen GC, wo man so ein bisschen als Keimtipp ja ein bisschen angekündigt haben, am Anfang von der Rückrunde, neue Trainer etc. Aber dass die das jetzt doch so noch reissen im Penalty schießen, ist schon eine gute Geschichte.
Ja, der Till ist sicher auch einer, der sich da darüber freut, wenn man das erwähnt. Er hat es auch schon ein bisschen ausgeholt. Er hat auch im Tippspiel so tippt. Er hat, haben wir mal nachgeschaut, 2-3 im Spiel innen selber für GC-Tipp. Das ist schon ein sehr offensiver Tipp gewesen, aber er hat auch mal darauf tippt, dass GC es dann macht. Und
aber bitte, dann fällt keine Punkte für den Tipp. Das ist
nein,
ja falsch.
Nein, das nicht, aber es ist so. GC kommt in extremes Weite. Ich glaube schon, dass es genau den Spielverlauf gebraucht hat, dass GC gegen einen Serbe, der trotzdem immer noch viel, viel Qualität hat und wo auch, ja, würde ich sagen, verdient in Führung gegangen ist, dann weitergekommen ist. Aber so wie das Spiel war, ist es ja crazy. Also,
ja, mit dem Ausgleich noch, also das ist ja.
Ja, ich finde es geil, Minute, oder?
Also das ist ja. Ja,
ja eh, und es ist Emanuel Pfister gewesen, einmal mehr, das haben wir auch schon mehrmals über sie geschwätzt, wo die Hail Mary von der Geraldine S. beide wieder noch eingewechselt worden. Ich glaube, die sind beide noch nicht fit. Ich kann mir es nicht erklären, wie sie so schnitzen zu spielen. Ja, eigentlich noch also richtig, richtig nice, sich da reinwucht, und das ist in der 95. gell? Also, das ist wahrscheinlich potenziell die letzte Chance gewesen. Und ja, kriegen es so an, dass da eine Verlängerung zu erzwingen, und Ja, ein Penalty-Schießen, glaube ich, wenn du es gesehen hast, dann kann man sagen, also da haben die Nerven von den Genferinnen dann also wirklich voll und ganz versagt. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen,
wenn
oder?
Wenn du nur einen machst, ist schwierig, wobei Goalie...
Die haben keinen gemacht im Fall.
Haben sie gar keinen?
Nein, es ist 4-1 nach Elfmeter.
Ah, es ist nach Elfmeterschießen, gar keinen gemacht. Aber Kosal hebt die auch gut, finde ich.
Also, einer geht ziemlich kläglich daneben, aber ja, die anderen hebt sie gut und... GC-Frauen sind eiskalt gewesen vom Punkt und dementsprechend dann aber auch der Jubel nachher grenzenlos. Also das hat mich mega gefreut, denn trotzdem.
Auf jeden Fall und ich glaube, die werden jetzt auch im FCB einen guten Fight, glaub, liefern im Halbfinale. Der andere Halbfinale setzt sich zusammen aus dem FCZ und IB. IB, wo gegen Luzern daheim eine Pflicht erfüllt.
Richtig, ja, ich glaube, dort brauchen wir jetzt nicht allzu fest drauf einzugehen. Es war nur ein 1-0-Sieg. Also ich finde, Luzern, der ein bisschen Sorgenkind war, ist immer wieder mal auch im Verlauf der Rückrunde, verabschiedet sich mit Würde. Das hat man durchaus klar können erwarten. Gleichzeitig, IB, glaube ich, steht verdient und zu Recht im Halbfinale. Und jetzt kommt natürlich der Prüfstein mit dem FCZ. Ich freue mich mega auf die zwei Partien, die jetzt schon das Wochenende sind. Also der FCZ empfängt IB und GC empfängt der FCB. Das sind jetzt wirklich zwei richtige Kräftemassen auf mehr oder weniger Augenhöhe. Wobei ich denke, das ist auch gespannt, wie GC das denn macht, weil ich das Gefühl habe, jetzt in der Meisterschaft haben sie gegen den FCB nicht so gut ausgesehen. Also sicher im Rückspiel, glaube ich, war recht deutlich gewesen, wenn ich es im Kopf habe. Aber coole Spiel. Da geht es dann schon wieder um Tutti. Bin gespannt.
Wer gewinnt Tutti?
Also für mich beim FCZ IB ist es 50-50. Ich tendiere eher zu IB, weil mir es auch dünkt, wenn ich jetzt das Hinspiel, das Rückspiel, glaube ich, von IB in Zürich, das hat IB ziemlich deutlich gewonnen. Ich habe das Gefühl, rein von der Veranlagung vom Spiel her liegt das Spiel von der Bernerinnen im FCZ gar nicht. Aber es ist auch viel passiert und in dieser Zeit hat der FCZ den Cup gewonnen. Da ist auch mehr Selbstvertrauen vielleicht dabei. Tendenz IB bei dir?
Hey, 50-50 trifft es gut. Ich hatte über die längste Zeit von der Saison, glaube ich, IB gesagt, aber mittlerweile gehe ich, glaube ich, im FCZ. Da fehlt mir bei IB, sodass das Quäntchen etwas fehlt.
Ja.
Und dann geht es im Finale gegen den FCB. Neuauflage vom Cup-Finale nochmal und ich glaube, jetzt ist dann Zeit, dass Basel das holt.
Ey, ich denke auch, IB kann ich nicht so richtig einordnen. IB ist eine extrem spannende Mannschaft, aber halt auch noch so jung und mal schauen, wie es dann ist mit Druck. Aber sollte der FCB den Finale schaffen, glaube ich auch, dass ja vor allem auf zwei spielt, das ist ja so ein Problem gewesen, auch beim Göpp vielleicht, dass das die FCB-Frauen könnten machen oder werden machen.
Ich muss sagen, ich bin wirklich fast überzeugt. Also gerade nach dem Spiel jetzt mit dem 4-0 gegen Aarau, Rudelic, wo ja im Cupfinale noch riesige Chancen liegen lassen hat, jetzt wieder zwei Goals schießt, die ist wieder da, Kumbasau, der einen super Auftritt hatte. Auch sonst wirklich überzeugende Leistung vom FCB.
Fun Fact, habe ich am Wochenende noch kurz per Zufall bin ich ihr über den Weg gelaufen. Am Bahnhof, liebe Grüße, das war lustig. Aber auch sie ist in sich erholt. Ja, ich glaube auch, es tut mir auch, dass sie das einigermaßen gut weggesteckt haben.
Ja, und dann eben über zwei Spiele, dann hast du nicht genau die gleichen Abläufe im Kopf, jetzt eben nach zwei verlorenen Cup-Finalen und so. Ich glaube, es ist Zeit.
Ja.
Ich glaube,
es ist Zeit. Ja. Ja, also so viel zu dem Finalspiel bei den Frauen. Aufstiegs- und Abstiegsrunde ist ja noch gesehen. Dort ist es ja so, dass jede Mannschaft zweimal gegeneinander spielt. Schlieren verliert daheim gegen Yverdon 0-2, hat noch von 0 Punkte. Yverdon kommt auf 4. Und Thun und Rapperswil trennen sich 1-1. Thun mittlerweile auch mit 4 Punkten. Erste wegen dem Goalverhältnis von Yverdon. Rapperswil mit 1 Punkt. Und ja, die haben noch 4 Spiele, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und dann werden wir sehen, was da rauskommt.
Ja, aber es ist cool, dass es dort eng zusammen zeigt. Auch, glaube ich, dass da von beiden Seiten so ein bisschen die richtigen Teams in der Auf- und Abstiegsrunde sind. Jetzt haben wir schon, glaube ich, diverse Leute, die da schon mal zu Gast gewesen sind, grüßt innerhalb von diesem Podcast. Jetzt hat die gesagt, grüßen wir doch auch noch eine Meisterin.
Das ist richtig. Die letzte im Bund fehlt noch, und zwar die Viola Caligaris, die du da ansprichst. Sie ist nämlich am Wochenende Meister geworden mit Juventus Turin im Spiel gegen Milan, wenn es mir recht ist. Haben sie sich den Meistertitel geholt und da gratulieren wir ganz herzlich, oder?
Ja, definitiv. Und da wird mal gespielt. Ja. Auch noch Lisha Lehmann.
Richtig, hat er gespielt.
Ja,
coole Sache, dass wir da zwei Schweizerinnen ja, dabei haben, die können den Meistertitel feiern in Italien und hoffentlich mit Selbstvertrauen dann ja, in das grosse Abenteuer Europameisterschaft starten. Ich denke, das war es gewesen mit der Osterfolge für die Woche, oder Linus? Haben wir es durch?
Wunderbares Schlusswort für dich, ist doch
und,
perfekt.
Ja, ich möchte mich bedanken bei dir für das Teilnehmen und Einschätzen. Hat Spass gemacht.
Ja, merci dir. Super Sache gewesen. Und denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Wieder dann am Montag.
Richtig, in gewohnter Manier. Wie immer am Schluss, liebe Freunde, der Hinweis drauf. Ich weiss, es ist auch mal ein bisschen nervig, aber wir freuen uns einfach so, wenn ihr uns auch ein bisschen verfolgt auf den sozialen Medien, vor allem auf Instagram unter Gamechanger Talk Bodenstrich. Ich glaube, nächste Woche ist keine Super League. Ist das richtig? Göpp ist sicher.
Ah, es ist Göpp am Wochenende.
Es ist Göpp am Wochenende. Jawohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Super League ist. Nein, aber genau, ich würde eigentlich an dieser Stelle einfach noch schnell die Gelegenheit nutzen, um euch darum zu bitten, wenn ihr Bock habt oder ein Thema habt, das ihr gerne besprochen hättet, schreibt uns auf Insta am besten, das ist am einfachsten. Mit der Frage, die ihr habt, wie ihr gesehen habt, vielleicht tun wir mittlerweile auch unsere Game Change of the Week immer abstimmen lassen. Von euch. Da dürft ihr auch recht herzlich weiterhin teilnehmen und auch sonst gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Auch auf den Podcast-Plattformen Spotify, Apple Podcast etc. freuen wir uns über eine schöne, positive Bewertung. Und ja, ich glaube, mit dem ist alles gesagt. Wir wünschen euch eine gute Woche. Kommt wieder gut rein. Habt euch Sorge, bleibt frisch und bis nächsten Montag.
Macht's gut, sehen wir einander.
Ciao, ciao. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.